Ich habe für heute Morgen Niklas seine Uhr bekommen, dass ich die Zeit ein bisschen im Griff habe. Und jetzt hat sie mir gerade eine Meldung gegeben. Ich sei doch heute gar noch nicht aktiv gewesen, aber mein Puls ist schon bedenklich hoch. Ich dachte, okay, es ist alles okay. Ich dachte, Hilfe, die macht einen Herzinfarkt. Ja, ich freue mich mega auf heute Morgen und es ist mega schön, sind so viele da. Und ja, ich will euch etwas erzählen, wo ich ein bisschen dran bin in meinem Leben, so ein einfach zumindest aus dem Leben raus. Und ich will gerade anfangen mit dieser Woche, was so ein bisschen bei uns auf der Base abgegangen ist. Und ihr wisst ja alle, der Krieg in der Ukraine, der beschäftigt uns alle extrem und es ist wirklich mega traurig und trotzdem ist es irgendwie noch so weit weg. Also es ist schon nahe, wie es jetzt hier bei uns in Europa ist und gleich, also wirklich, ja, wissen wir ja gleich nicht so genau, wie sich das anfühlt, auch für die Menschen. Und wir haben diese Woche ganz spontan 8 Flüchtlinge bei uns zu Hause gehabt. Ah nein, ich muss noch einstellen, stimmt. Genau, wir hatten 8 Flüchtlinge da gehabt. Das ist eine Familie, sie mit dem schwarzen Mantel, der links von mir steht. Sie ist eine Mami mit 2 kleinen Mädchen. 4 und 2, ihr Mann musste zurückbleiben im Krieg. Und die 3 Teenagers, links sind 2 und rechts ist eine, die mussten ihre Mutter und Vater zurücklassen, weil die Mutter arbeitet im Militär und der Vater offensichtlich hat auch zurückbleiben. Und während dieser ganzen Zeit, das Mädchen ist jetzt so ein bisschen am Lächeln, aber sie sind wirklich, du siehst, sie sind mega traumatisiert. Das ist wirklich mega krass. Und dann haben sie noch die alten Grosseltern auch noch in Schlepptau genommen. Also so sind die jetzt am Flüchten. Sie sind über den Balkan, sind auf Italien, haben jetzt einen Zwischenstopp gemacht in Davos und sind dann am Freitag, Mittag sind sie dann auf den Zug und sind dann auf Hamburg. Dort haben sie Verwandte. Sie wollten einfach so schnell wie möglich weiter. Und wir haben dann mit dieser Tochter, Mutter von diesen Kind, noch telefonieren und sie hat uns mega herzlich bedankt und es war wirklich eindrücklich gewesen. Und sie telefoniert von diesem Militärstützpunkt. Es ist einfach extrem. Also, und dann, wenn sie wirklich vor dir sitzen, die haben kein Englisch können, kein Deutsch, also weder Hallo noch Nein noch Danke, wirklich nichts. Und wir haben schnell unser Google Translate App runtergeladen und dann haben wir immer sagen, willst du Milch in deinen Kaffee? Und dann Kroschi, Boschi, Doschi, hat sie das irgendwie übersetzt. Und also wirklich so haben wir geschwätzt und komm und einfach mit Händen und Füßen. Und es hat auch so, einfach so herzige Begegnungen gegeben. Eine Begegnung war im Stegenhaus. Sharon wollte unbedingt Flüchtlinge anschauen, wenn man das schon mal sehen darf. Und dann ist sie so die Stegen runtergekommen und der Grossvater ist da gestanden und sie nur so «Hallo!» Wie sie es so hat, unsere Strahlenfrauen. Und dem ist einfach, dem sind gerade alle dem gebrochen. Also, einfach so ein Kind, das ihn willkommen heisst in ihrer Nation. Es ist einfach, hast du gerade gemerkt, so jetzt kann er wieder dem nicht mehr zurückheben. Und er hat so Tränen in den Augen gehabt und hat sie dann umarmt und auf ukrainische Art begrüßt. Und sie hat nur gedacht, hoffentlich hat er keine Waffe. Und das war so ein schöner Moment gewesen. Und einfach so, es sind dann manchmal so die kleinen Momente, wie man denkt, hey, es ist so ein Tropfen auf den heißen Stein, dass sie jetzt dann können bei uns eine Nacht schlafen und zum Morgen bekommen. Aber trotzdem, es bedeutet ihnen so viel und es war ihnen so wichtig, dass wir auch ein Foto gemacht haben. Wir haben zuerst so gedacht, ja, wir sind jetzt nicht so die jetzt, jetzt machen wir das Foto und dann das allen zeigen. Und sie haben gesagt, es ist ihnen wirklich wichtig, auch, dass ein Gesicht bekommt und dass sie sich auch erinnern können, wo sie waren auf all ihren Stationen. Und ja, also, es ist wirklich so ein kleines Pfütterli, 2-jährig und ja, ich glaube, die checken das gar nicht, um was es geht. Wir haben in eine riesen Kiste Duplo angestellt und waren auch so glücklich gewesen, dort am Duplo spielen. Und dann ja, haben wir uns verabschiedet und sie ja, einfach gesegnet. Und wir konnten ja nicht wirklich schwätzen, aber einfach ihnen einen Kuss aufgedrückt. Und sind sie dann eingestiegen. Und es war so krass gewesen, das ist der Grossvater, der da gerade den Gordino umarmt. Und Er hat dann, ist gerade das Luft, das Linienflugzeug oben drüber. Also man sieht ja dann nur so den Strich wirklich. Und er hat dann aufgezeigt und sagt er, und er denkt, das ist schon krass. Aber jedes Mal, wenn jetzt ein Flug durchgeht, werden sie sich auch erinnern. Und es ist so, ist wirklich einfach mega, mega eindrücklich gewesen. Und so ein Geschenk, dass im Moment unser Missionszentrum auch leer ist, dass wir könnt das auch anbieten und hoffen natürlich, dass wir das ja, dann auch in Zukunft noch viel mehr Menschen bekommen. Genau. Aber jetzt möchte ich euch von einem anderen Kampf erzählen, von einem anderen Krieg, wo nicht Regierung gegen Regierung ist. Es ist nicht, nicht gegen Menschen. Es ist ein komplett anderer Krieg. Und dieser Krieg, der richtet sich gegen den Teufel und seine Dämonen. Es ist ein geistlicher Krieg. Und da lesen wir im Epheser 6,12: Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen, also übernatürlichen Bereichs. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, der Teufel ist ein Lügner. Jesus sagt, er ist ein Lügner, er ist der Vater der Lüge. Das sagt er im Johannes 8,44. Und er belügt dich und er belügt auch mich. Und er sagt uns Sachen über uns selber, aber auch über unser Umfeld und unsere Mitmenschen, die einfach schlicht und weg nicht stimmen. Und er bombardiert uns so mit einem Muster von nagenden Gedanken, wie zum Beispiel Misstrauen, dass man einfach denkt, oh, die Menschen sind immer gegen, das passiert mir immer wieder, sie sind immer gegen mich und ich werde immer ausgeschlossen. Oder Misstrauen, wie auch immer ihr euch das könnt vorstellen. Oder Zweifel, wird mein Geld wirklich lange? Ist er wirklich der seine Versprechen hält? Ist er wirklich der Retter, den er sagt, er ist? Ist er wirklich der Heiler, den er sagt, er ist? Auch die Zweifel, auch die Ängste. Oder allgemein einfach Fragen, die wirklich nicht von Gott sind. Überlegungen oder auch Theorien. Das beeinflusst unsere Identität. Wer bin ich? Wer bist du? Beeinflusst unsere Ehe, unsere Finanzen, aber auch unsere Gesundheit und Beziehungen, die wir haben miteinander. Und er geht ganz langsam und vorsichtig vor. Er hat sich mega viel Zeit genommen, uns zu erforschen. Und er weiss genau, was wir gerne haben und was nicht. Und er weiss genau, was uns mega auf den Wecker geht. Das weiss er ganz genau. Kennt ihr das? Und er ist bereit, so viel Zeit wie möglich zu geben, um uns zu besiegen. Weil eine der Stärken des Teufels ist Geduld. Er nimmt sich Zeit, uns zu erforschen und genau uns auf die Palme zu bringen. Genau. Und der nächste Bibelvers, den schauen wir jetzt immer wieder einmal an. Das ist so ein bisschen der Schlüsselvers. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, also sie haben nichts mit Fleisch und Blut zu tun, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus, dem Messias, dem Gesalbten, gehorcht. Das steht im 2. Korinther 10, 4-5. Also durch sorgsames und strategisches Vorgehen und ganz schlaue Täuschungsmanöver versucht der Satan, so Festungen in unserem Verstand aufzubauen. Das sieht dann vielleicht ein bisschen so aus. Das ist wirklich finstere, wie eine Burg, eine finstere Burg in unseren Gedanken, so eine Festung, die die Bibel davor hat. Und das ist, eine Festung ist eigentlich ein Bereich, in dem wir aufgrund von bestimmten Denkarten in Gebundenheit oder in Gefangenschaft gehalten werden. Und der Paulus, der das geschrieben hat, der sagt im letzten Vers, dass wir notwendige Waffen besitzen, um die Festungen vom Feind zu überwinden. Aber zu dem kommen wir dann später noch. Also wir sind uns einmal einig. Der Teufel diskutiert mit uns und er kommt uns mit Theorien oder vielleicht auch scheinbar vernünftige Überlegungen. Und all diese Aktivitäten, die spielen sich in unserem Verstand ab. Also die Gedanken sind unser Schlachtfeld. Jetzt ist die Frage, was ist unser Waffenarsenal? Jetzt gehen wir gerade ins nächste Thema, weil jetzt wissen wir, okay, der Teufel ist nervig. Aber jetzt gehen wir weiter. Was ist unser Waffenarsenal? Der nächste Vers, der steht im Johannes 8, 31 bis 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, das heisst an meinen Lehren festhaltet und dementsprechend lebt, wie das, was ihr lesen in der Bibel, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Also das heisst, dass wir wirklich die Gedankengebäude abreissen können. Dass wir die loswerden können. Waffe Nummer 1. Nur da ein Platz machen. Waffe Nummer 1. Ist ein Dolch. Ich habe noch schnell süss Tränengräne. Unser Lieblingslad. Hat so Zeugs. Gut. Waffe Nummer 1. Jesus fordert uns auf, dass wir die Wahrheit in uns aufnehmen und unser Denken mit seinem Wort erneuern. Das heisst, wir müssen sein Wort kennen, sonst können wir unser Denken nicht erneuern. Das heisst, wir müssen die Bibel lesen. Die Bibel lesen ist mega wichtig. Dort drinnen steht genau, wie wir leben sollen, wie Gott über mich denkt, wie Gott über dich denkt, wie er über meine Umstände denkt, wie er die Geschichte und den Sinn von dieser ganzen Welt. Aber wenn wir das nicht begreifen, dann denken wir, was muss ich mit dem? Aber das ist genau, dass wir lernen, okay, wie wir damit umgehen. Waffe Nummer 1. Gut. Dann zwei weitere geistliche Waffen, die uns zur Verfügung stellen, ist zum einen Waffe Nummer 2, das Schwert. Und das ist das Gebet. Gebet ist mega wichtig. Und es ist dort, wo wir einstehen für unsere Situationen, aber auch, wo wir in Spalt stehen können für andere Menschen. Dann, wenn andere sagen, ich kann nicht mehr beten. Also, es hat Zeiten gegeben in meinem Leben, wo ich nur noch sagen konnte, Jesus, hilf. Jesus, hilf. Ich kann gar nicht mehr das richtige Gebet formen. Und dort sind wir so froh, wenn Freunde für uns einstehen und sagen, und ich übernehme das Gebet für dich. Das ist so mega wichtig und ist eine mega Waffe. Genau. Und dann Waffe Nummer 3. Ich liebe es. Ich muss die behalten, die sind so gut. Waffe Nummer 3 ist Lobpreis. Weil nichts schlägt der Feind schneller in die Schlucht, in die Flucht, wie Lobpreis. Das ist wirklich, ich sage den Kindern im Adonia immer, das ist wie wenn du am Teufel ans Bein pinkelst. Also das ist, wenn du Lobpreis machst. Und die Lieder, die basieren ja auch wirklich auf dem Wort Gottes. Oft die Lieder, die wir singen, wie jetzt auch heute, wo du gesagt hast, Römer 12 haben wir gesungen. Und viele von diesen Lobpreisliedern sind eigentlich Bibelverse, sind eigentlich direkt daraus raus, oder? Also wir lassen uns inspirieren von diesen Sachen und das haut ihn wirklich in die Flucht. Genau, soll ich den noch abschiessen? Uff, ich weiss nicht, ob es funktioniert. Hä? Ja, ich tue da runter. Oh ja, so, jetzt hätten wir es gehen. Gut, das sind unsere Waffen. Ich weiss nicht, ob du Momente in deinem Leben kennst, wo der Kampf einfach wirklich schwer ist. Es tönt alles so, okay, Schwertli und aber es gibt doch manchmal so Situationen im Leben, wo es echt schwierig ist zu kämpfen. Also ich kenne das mega gut. Seit 8 Jahren leide ich an chronischen Schmerzen. Das hat angefangen im rechten Knie vor 8 Jahren. Dann ist das zum linken Knie, dann ist es zu beiden zu den Schultern, die ist im Moment ganz schlimm, zu beiden Ellbogen und auch zu den Fingern in der linken Hand. Zudem habe ich auch vor 1,5 Jahren ein chronisches Reizdarmsyndrom bekommen. Und das bedeutet, dass ich einfach auf gewisse Lebensmittel verzichten muss, muss mich ganz spezifisch ernähren und wirklich gut auf das schauen. ich habe auch Schmerzen in der Nacht, wo ich verwache und einfach nicht mehr weiss, wie ich muss liegen muss. Ich bin schon durch x Schmerztherapien durch, auch sonst x Therapien. Und habe schon gefühlt jeden Spezialist, den es gibt auf diesem Bereich, schon gesehen. So in Chur und St. Gallen und Zürich und wo ich schon überall war. Und gleich hat man bis jetzt noch nicht so wirklich herausgefunden, was das Problem könnte sein. Es ist gerade im letzten Monat hat sich so ein bisschen gezeigt, dass es gut könnte sein, dass ich eine Autoimmunerkrankung habe. Oder dass es ein Virus könnte sein, das ich irgendwo in den Tropen, wir sind durch alle Dschungel gekrochen auf dieser Welt, dass ich irgendwie dort etwas aufgelesen habe. Und das hat mich manchmal wirklich extrem an den Rand von der Verzweiflung gebracht. Es hat Tage gegeben, wo ich nicht aufstehen konnte von meinem Bett. Wo die Kinder heimgekommen sind am Mittag und man hat noch schnell eine Ravioli-Dose geöffnet. So. Also wirklich einfach mega heftig. Und durch das kommt dann auch eine Hoffnungslosigkeit. Man hat das Gefühl, Herr, du heilst alle anderen, aber hallo, einfach, ich wäre auch noch da. Und dann kommen dann so die Gedanken, dann fangen an, so die Festungen fangen an, gebaut zu werden in den Gedanken. Und ich bin dann auch immer wieder so durch eine Liste durchgegangen. Oh, sie haben gesagt in der Seelsorge, du musst, wenn du vielleicht den Leuten nicht vergisst oder jemandem nicht vergeben hast, dann nachher kann das in chronische Schmerzen enden oder in einer Krankheit. Dann denkt, okay, ich mache eine Liste, wem muss ich noch alles vergeben? Und dann aufgeschrieben und nochmal alles durchgebettet. Und dann, oh, ich muss fasten, okay, tue ich fasten, okay, oh, ich muss mehr beten, ich muss irgendwie einen Plan machen, was ich alles machen muss. Und, oh, ich muss irgendwie jeden Morgen aufstehen, ich muss das Abendmahl nehmen und einfach. Man kommt dann in so einen Aktivismus, in so einen religiösen Aktivismus, und man denkt, was muss ich noch machen, damit Gott sich mir erbarmt und damit sich die Situation ändert. Genau. Und dann kam der Vers mal einmal. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung immer einen Ausweg, eine Fluchtmöglichkeit, zu einem Zufluchtsort, heisst das, schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Und ja, ich kenne einfach Tage, wo es so schwarz war, wo ich dann gedacht habe, hey, warum bin ich jetzt Davos? Ich bin als Missionarin da auf Davos gekommen. Und was habe ich da noch für einen Impact, für einen Einfluss? Und was mache ich da überhaupt noch? Braucht es mich wirklich? Wollen mich die Leute wirklich zu Davos? Einfach, ihr kennt das, oder? Man geht dann, die Spirale geht eigentlich einfach nur abwärts. Und ich glaube, dass in Krisensituationen das vorkommt, was eigentlich tief im Herz drinnen ist. Und man hat das auch ein bisschen mit Corona habe ich das beobachtet, wo ich auch also wirklich liebe, sanfte Menschen zu Bestien geworden sind. Einfach leck mir. Wirklich, wo dann auf Lehrer losgegangen sind und Schulleiter und also in einem Ausmaß, wo ich denke, was ist da los? Oder auch wirklich extrem oder so mega rebellisch geworden sind und so verbittert. Und denkt, leck, mit dir möchte ich gar keine Zeit mehr verbringen. Einfach, ich glaube, es ist so eine Zeit und wir sind alle an unsere Grenzen gekommen während dieser Zeit. Ich glaube, es gibt nicht jemanden, der sagt, mega cool. Oder wir sind alle mega gestreckt worden in dieser Zeit. Aber ich glaube wirklich, dass Krisensituationen auch wirklich so ein bisschen das rausholt, was ja, was in uns drinsteckt, sagt sogar die Bibel. Denn wie er in seiner Seele denkt, so ist er. Autsch! Das sind so die Verse, die man nicht anstricht. Aber die Bibel hat recht, weil es ist unmöglich, positiv zu leben, wenn man negativ denkt. Unmöglich. Aber allein schaffen wir das eben nicht. Und darum brauchen wir einen Helfer. Bevor Jesus so verstanden ist, hat er gesagt, es ist im Fall gut, dass ich auferstehe. Ich weiss, ihr werdet mich mega vermissen. Aber es ist im Fall gut, weil ich werde euch einen Helfer schicken. Und das ist der Heilige Geist. Und leck mir, wie würde mein Leben aussehen ohne Heilige Geist? Oh, es ist so genial. Und ich weiss nicht, wie er zu euch redet. Bei mir ist es immer unter der Dusche. Ich weiss nicht, ob es etwas damit hat. Einfach, you're naked, let's talk. Keine Ahnung. Aber irgendwie immer in der Dusche redet er zu mir. Und wenn ich verzweifelt bin und denke, Mann, wie löse ich das? Wie soll ich das? Was braucht mein Kind in dieser Situation? Einfach, oh, als Mami kennen wir das alle, oder? oh, was braucht mein Kind? Und dann in der Dusche sagt der Heilige Geist einfach, hey, probier das einmal. Ich denke, oh, das ist genial, ich probiere es aus, es ist das Beste, wirklich. Einfach, und das ist so genial, einfach mit ihm unterwegs zu sein, das ist so die Hilfe, die er uns gibt, einfach so voll in den Alltag rein, oder? Das ist nochmal ein Vers, der so wehtut. Tod oder Leben stehen in der Macht der Zunge. Wer sie liebevoll gebraucht, genießt ihre Frucht. Wort hat Macht. Und für die mich kennen, die haben das schon x-mal von mir gehört, gut hinlacht, im Adonia-Lager. Ich sage immer, hey, Freunde, Worte haben Macht. Und es ist so cool, wie wir auch sehen, wie das Adonia-Leiterteam sich so verändert hat. Und am Anfang ist es so Sprüchli und blablabla und so. Und ich denke, um Gottes Willen. Und dann, es hat sich so verändert in den letzten 6 Jahren. Und es ist plötzlich diesen Jungen auch wichtig geworden, dass man positiv redet übereinander. Und positiv redet über unsere Kinder. Und es gibt kein mühsames Kind. Es gibt einfach Special Effects. Und irgendwie müssen wir lernen, mit denen umzugehen. Genau. Aber wenn dir diese Schlacht endlos vorkommt und du glaubst, dass es nie schaffen wirst, dann vergiss nicht, dass du dabei bist, ein durch und durch fleischliches, weltliches Gedankengut auf Gottes Denkart umzuprogrammieren. Ist das unmöglich? Nein. Schwierig? Auf jeden Fall. Aber gib nicht auf. Und Reto und ich haben einen ganz schwierigen Start in unserer Ehe. Das ist mittlerweile 19 Jahre her. Wir sind das Jahr 19 Jahre geheiratet und es gibt absolut nichts Besseres als geheiratet sein. Wirklich. Also gut, ich habe es auch wirklich keinen gut gebracht. Aber wirklich, es ist so mega genial. Und jetzt verstehe ich, was so from glory to glory. Du denkst immer, es kann nicht besser gehen und es wird immer noch mal ein Stück besser. Und auch die Freundschaft, die da entstanden ist. Und an dem Moment, wo wir uns entschieden haben, ist das die Vergangenheit? Ja, entschieden haben, sorry, dass wir wirklich unsere Ehe Gott angeben und wir sie zusammen mit ihm möchten heilen. Dort haben wir uns ein Versprechen gegeben. Und wir haben versprochen, dass wir nie schlecht werden übereinander reden und dass wir nie schlechter übereinander reden hinter dem Rücken voneinander. Also auch nicht bei anderen, wenn der andere nicht dabei ist. Und das haben wir jetzt 19 Jahre lang durchgezogen und es ist das Beste, was wir machen können. Und ich glaube, dass das auch auf unsere Kinder abgefärbt hat. Dass wir einfach so eine Familienkultur haben, wo wir wirklich schauen, dass wir unsere Herzen schützen und dass wir positiv übereinander reden. Oder uns sehr schnell entschuldigen, wenn es mal daneben geht. Genau. Unsere Worte haben Macht. Und wie wir über uns und unsere Situation reden oder auch über andere, es wird beeinflusst von dem, was wir sagen. Genau. Nächster Vers ist im Römer 8,1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und das ist so der Vers, wo du dich und den Satan kannst daran erinnern kannst, dass du nicht mehr fleischlich, sondern geistlich lebst. Jetzt, fleischlich ist so fleischlich, also Steak oder was. Oder überlegen wir uns, was ist fleischlich Leben? Fleischlich Leben heisst, dass wir gemäss dem Fleisch wandeln. So wie unser Körper irgendwie uns, dass wir uns auf uns verlassen und nicht auf Gott. Dass wir einfach sagen, ich habe jetzt das Gefühl, ich will das, also mache ich das. Und geistlich Leben ist, dass wir uns auf Gott verlassen. Dass er unser Wegweiser ist. Genau. Ich habe heute so einen Waage mitgenommen. Ich schiebe die hier noch ein bisschen vor. Schau, dass sie nicht runtergeht. Genau. Eine uralte Waage. Und ich möchte euch ein bisschen erklären, wie ich mit meiner Gesundheitskrise umgehe. Und das ist jetzt nichts, was ich irgendwie aus einer Predigt rausgesogen habe oder aus einem gescheiten Buch oder was. Das ist jetzt einfach Judy. Also, wenn ihr das Gefühl habt, das ist völliger Käse, dann vergesst es einfach wieder. Aber so mache ich es und mir hilft es. Gut, auf beiden Seiten haben wir eine Waagschale. Auf der einen Seite ist Annehmen. Krisensituationen annehmen in unserem Leben. Und auf der anderen Seite ist es Ablehnen. Okay. Und beide Schalen sind mir wertvoll geworden in den letzten 8 Jahren. Und zwar, ich kenne Situationen bei meinen Freunden, die wirklich krank sind, aber sagen, ich bin ein Kind Gottes, ich ignoriere, dass ich diese Diagnose habe. Und es sind eigentlich Menschen, die dringend medizinische oder psychologische Hilfe bräuchten. Aber es ist einfach so ein komplett ablehnen. Als Kind Gottes, nein, ich habe keine Schmerzen. Und das ist das komplette Ablehnen. Und wenn ich einfach nur genug bete und genug faste und das Abendmahl nehme jeden Tag, dann geht das weg, oder? Und das Ganze wird einfach extrem schnell religiös. Und wir alle wissen, Jesus hat so ein bisschen seine persönliche Ablehnung gegen Religiosität, als er hier auf dieser Erde rumgespaziert ist, oder? Und ich habe in dieser Zeit gelernt, dass ich meine Krankheit wie muss akzeptieren muss, aber dass ich gleich das Beste daraus machen kann. Und der Fakt ist, dass ich jeden Tag Schmerzen habe, dass ich jeden Tag ein Schmerzmittel nehme und auch noch andere Medikamente. Und ich weiss aber auch, dass meine Krankheit und meine Schmerzen nicht der Schöpfungsordnung Gottes entspricht. Das war nicht sein Plan, den er mich gemacht hat. Und sein Herz ist, mich zu heilen. Sein Herz ist, meine Schmerzen wegzunehmen. Aber das ist mega wichtig in dem Sinne. Also nehme ich meine Medikamente und bete, fasten und preisen oder was auch immer. Es ist so die Balance in dem Sinne. Und es gibt so viele schöne Momente, die ich erlebt habe in den letzten 8 Jahren. Weil ich anders, als was ich mir vielleicht vorgestellt habe, aber das Leben ist gleich gut. Und ich erlebe gleich so viel Freude. Und ich erlebe gleich, wie Gott mich in meinem tiefsten Schmerz, in meiner Verzweiflung braucht, dass ich wieder jemand anderem helfen und wieder Hoffnung geben kann. Und wie er auch immer wieder mir Hoffnung gibt und mein Herz füllt mit Frieden. Und den Rest, den muss ich nicht verstehen. Das ist auch so etwas in dem Sinne. Ich muss es nicht verstehen. Warum ist jetzt das bei mir so? Warum? Ist es, weil ich als Missionarin an der Front stehe oder was auch immer? Es ist, wir müssen es nicht verstehen. Gott ist in Kontrolle. Wenn ich am Annehmen zu viel Gewicht gebe, dann führt das zur Depression. Das ist dann das andere, oder? Also entweder, wenn da zu viel ist, ist es so die Religiosität, oder wenn ich es zu fest annehme, geht mir ins Selbstmitleid, Depression. Und da hilft mir Gott immer wieder und auch der Heilige Geist, dass einfach, dass ich das so ein bisschen in dieser gesunden Balance kann halten. Genau. Und an was hebe ich mich, wenn der Sturm kommt oder die Krise kommt? Was ist Frieden? 2 Künstler sind gebeten worden, dass sie den Frieden bildnerisch darstellen. So wie sie ihn wahrnehmen. Der eine, der hat einen rauschenden Wasserfall gemalt mit einem Ast, der so durchlangt. Und da hat es ein kleines Vogelnestchen, hoffen ihr seht es, und dort drinnen hockt ein Vögelchen. Und der andere, der hat einen entfernten Gebirgssee gemalt, so richtig idyllisch, mit einem Bötli und alles ist so happy clappy, oder? Und jetzt ist die Frage, welches von diesen 2 Bildern stellt den Frieden zutreffender dar? Also, das erste Bild, es gibt keinen Frieden ohne Widerstand. Das ist so wichtig zu wissen. Und das zweite Bild, das steht eigentlich für Stillstand. Und dem Künstler, sein Szenario, das mag zwar friedlich und ruhig sein und sicher würden wir gerne da in das Bötchen steigen und ein bisschen einfach uns ein bisschen erholen, aber es hat nichts mit Gottes Ruhe zu tun. Weil Jesus sagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Johannes 14, 27. Weil sein Frieden, das ist ein geistlicher Frieden. Seine Ruhe, das ist ein geschützter Ort, zumindest im Sturm. Das entspricht doch schon viel mehr unserem Leben. Also könnt ihr euch damit identifizieren, oder? Und Jesus ist nicht gekommen, um den Widerstand aus unserem Leben zu entfernen, sondern er möchte uns ermöglichen, dass wir umgehen können mit den Stürmen in unserem Leben. Und wir dürfen die Hoffnung dürfen wir nicht aufgeben. Das ist das Wichtigste. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Weil das Krasse ist, dass Gott uns Kraft gibt, dann, wenn wir sie wirklich brauchen. Nicht einen Tag vorher und auch nicht einen Tag nachher. Und ich habe diese Woche eine neue Therapie angefangen. Wir probieren es jetzt mal mit einem Chemomittel. Das ist verankert in der Rheumatologie, das Medikament. Früher hat man das gebraucht, in der Onkologie. Und auf dieser Dosis, wo ich bin, kann das rechte Nebenwirkungen haben. Und wenn du das so hörst, denkst du, wow, ja, das ist extrem. Und gleich, ich habe mich in dieser Woche gefühlt wie der kleine David, der einfach vor der Goliath steht, mit dem kleinen Beutel, mit diesen Kieselsteinchen. Und ich denke einfach, es gibt nur einen Weg und der ist Fürschi. Und ich habe so einen Frieden und eine Ruhe in mir gespürt. Und ich konnte so ruhig, ich darf mir die Spritze selber verabreichen, weil ich Krankenschwester war früher. Und habe mir das verabreichen und habe einfach wirklich so Frieden gehabt. Und das ist so ein Geschenk, weil es ist einfach genau dann, wenn wir es brauchen. Nicht einen Tag vorher und nicht einen Tag später. Und das ist so krass, um nochmal zurückzukommen auf die Ukraine. Der Reto hat Freunde in der Ukraine, die mit ihm zusammen die Leiterschule, wo er dran ist, also mitmachen. Sind Mitschüler von ihm. Und eine Kollegin von ihm, die ist in Kiew. Und vorletzte Woche haben sie miteinander telefoniert. Sie haben so Gebetsgruppen, die sich organisieren, die irgendwie dreimal in der Woche miteinander beten. Und sie hat dann erzählt, bevor die russischen Soldaten wirklich reingefallen sind und sie umkesselt haben, hat sie wirklich mega Angst gehabt und dachte, boah, ja, was kommt da von uns zu? Und dann, was losgegangen ist, dort war sie bereit zum Sterben. Einfach dort war die Angst weg. Und sie ist immer noch in Kiew im Moment und verteilt Essen und einfach, ich weiss nicht genau, was alles machen. Ich könnte es nach der Rede fragen. Aber wahnsinnig, mitten im Auge vom Sturm. Und einfach so einen tiefen Frieden. Und sie ist genau dann, wenn sie es gebraucht hat. Nicht einen Tag vorher und nicht einen Tag nachher. So ist unser Gott, oder? Mega. Und das sehen wir auch hier im Hebräer 6,19. Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele. Ach, ich finde den Vers so mega genial. Weil wir brauchen, glaub, wir, die so sensibel sind, brauchen den Anker für unsere Seele, damit unsere Gefühle am Boden bleiben können. Und dieser Anker, der gibt uns Kraft in diesen Zeiten der Versuchung, dass wir aufrecht stehen können. Und was hat Jesus gemacht in diesen dunkelsten Momenten? Das Krasse ist eben, er hat Bibelverse quoted. Wie sagen wir quoted? Zitiert. Ist das zitiert? Also er hat das gemacht, als er versucht worden ist in der Wüste, wo Hitze und Hunger, er war wirklich gestresst, oder? Und dort hat er Bibelverse zitiert. Sogar im Garten Gethsemane Bibelverse. Die Sachen, die er gesagt hat, das sind Zitate aus dem Alten Testament. Sogar dort, wo er am Kreuz gehangen ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist auch ein Zitat aus dem Alten Testament. Jetzt gehen wir nochmal zum 2. Korinther 10, 4-5. Die Waffen, haben wir schon mal gehört, die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, die haben nichts mit Fleisch und Blut zu tun, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Also gehen wir zum Schluss nochmal zurück zu dem. Achte mal darauf, wie sieht es mit deinem Denkmuster aus? Stimmt das, was du da siehst, stimmt das überein mit den Gedanken Gottes, mit dem, was die Bibel über dich, über deine Mitmenschen und über deine Umstände sagt? Und wenn es mit dem nicht übereinstimmt, dann leg deine eigenen Gedanken ab und denk seine Gedanken. Menschen, die den Gedanken keine Wichtigkeit geben, die zerstören nämlich nicht nur sich selber, sondern auch fügen den anderen Menschen um sich herum einfach verheerenden Schaden zu. Und ich möchte nachher noch beten. Dann werden wir in Worship hineingehen. Und ich habe Bilder von mir mitgenommen, die ich gemalt habe. Es hat so etwas verteilt, Stationen. Und während dem Worship wäre das Ziel, dass ihr könnt, aufstehen, ihr dürft mitsingen, dass ihr zu diesen Stationen gehen könnt, wenn ihr das möchtet. Ihr dürft auch frei an eurem Platz bleiben, wenn euch das lieber ist. Aber ihr könnt auch zu diesen Stationen hingehen. Und jedes Bild, das ich gemalt habe, habe ich zu einem bestimmten Wort gemalt. Und schaut euch das Bild einmal an. Was bedeutet das? Fühle ich mich frei, zum Beispiel? Fühle ich mich frei? Was sagt Gott über meine Freiheit? Und wie denke ich über meine Freiheit? Oder wie auch immer, bei all diesen Bildern. Es hat unten dran hat es immer ein paar Zettel und Schreiber. Da könnt ihr euch das auch aufschreiben. Elisabeth und ich, wir werden da vorne sein, beim Kreuz. Wenn ihr das Gefühl habt, hey, ich bin so weit entfernt von dem, wie Gott über mich denkt. Oder da ist wirklich ein Gedankengebäude, das ich noch niederschmettern will. Dann möchten wir auch gerne für dich beten. Dann komm doch vor und nimm das in Anspruch. Genau. Jesus, danke vielmals, dass du immer da bist, in jeder Krise, in jedem Leid, in jedem Schmerz. Wir alle kennen dich in unserem Leben. Jesus, trotzdem bist du unsere Hoffnung. Trotzdem bist du unsere Freude, dass wir fast platzen. Weil wir einfach so übersprudelt werden von deiner Freude. Jesus, und danke, dass du unsere Gedanken möchtest erneuern, dass du uns herausforderst, dass wir bewusst uns entscheiden, uns auf dein Gedankengut zu stützen und das über unsere Gedanken hineinzustülpen. Und dass wir auch empfinden, wirklich in die Schranken weisen können und sagen, du hast kein Anrecht, um uns zu verunsichern, um Lügen uns zu erzählen, weil mein Jesus, er lebt und er ist mein Retter und er ist meine Hoffnung. Amen.